Hallihallo, liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Kreisfahren. Heute, natürlich, ihr kennt es von uns, wir widmen uns allen 20 Piloten, die in Zandvoort gestartet sind beim Großen Preis der Niederlande. Wir bewerten diese, wie ihr es von uns auch gewohnt seid. Und ja, in der Mitte spielen wir wieder eine Runde im Kreisfahren. Da freue ich mich ganz besonders drauf, denn heute kann ich zum ersten Mal in dieser Saison die Führung übernehmen. Hoffe mir das Beste, ich drücke mir selbst die Daumen. Bist du bereit, Sebastian?
Ah, sowas von.
Dann starten wir, ab geht's.
Ja, und bevor wir starten, ein Minisatz. Wenn euch gefällt, was wir machen, lasst uns ein Like, ein Abo da, egal wo ihr gerade unterwegs seid, ob auf YouTube oder in dem Audio-Podcast. Das hilft uns wahnsinnig. Und damit starten wir auch schon durch. Und ihr kennt das Spiel. Mm. Wir arbeiten uns durch von dem letzten Platz in der Konstrukteurswertung bis zu dem ersten. Und wir fangen wieder mal mit Kick Sauber an, denn die haben weiterhin 0 Punkte. Die sind beide mit 2 Runden Rückstand jeweils ins Ziel gekommen. Und die Fahrerpaarung heißt natürlich auch weiterhin Guan Yu Zhou und Valtteri Bottas, und der liebe Bottas ist 17. in der Quali geworden, 19. im Rennen. Mhm. Und der chinesische Teamkollege Zhou ist 18. im Qualified und 20. im Rennen geworden. Beide nicht weit vorne gestartet, beide sehr weit hinten im Rennen dann gelandet. Schade, was gibst denn du für Punktzahlen, Dave?
Das war eine ganz finstere Vorstellung tatsächlich. Ich gebe, um es kurz zu machen, dem guten Valtteri Bottas 3 Punkte. Zhou Guan Yu kriegt von mir 2 Punkte. Kurze Begründung, Zhou Guan Yu war wirklich komplett im Nirgendwo das ganze Wochenende über. Das Auto ist aber auch wirklich schlecht, sein eigener Teamkollege war nicht so wahnsinnig weit von ihm weg. Trotzdem hat Bottas ja seinen chinesischen Teamkollegen zweimal geschlagen. Deshalb schätze ich die Leistung von Bottas einen Müh besser ein. Wie gesagt, 3 Punkte sind jetzt aber auch nicht die Welt. 2 Punkte für Zhou. Er hat sich vor allem in der Qualifikation dann wirklich eine Blöße gegeben. Er war über 1,1 Sekunden, glaube ich, weg von vom Vorletzten. Das ist schon allerhand richtig schwache Kiste. Aber das Auto geht offenbar nicht. Ich weiß nicht, wann und wie der Besserung kommt. Upgrades sollen ja nach der Sommerpause irgendwann mal ans Auto kommen. Vielleicht ja schon in Monza. Ich bin da nicht ganz im Bilde. Wie sieht es bei dir aus? Weißt du da mehr? Und vor allem, wie viele Punkte gibst du den Kollegen?
Also, ich mache es natürlich gleich wieder kurz, was die Punkte angeht. Bottas gebe ich 4, Zhou 3, also jeweils einen Punkt mehr als du. Ich finde, die haben halt auch beide wirklich mit einem katastrophalen Auto zu kämpfen. Sie haben es auch beide gesagt nach dem Rennen. Unisono hat auch Alessandro Alloni Bravi aus dem Team gesagt, heute war möglicherweise das schwierigste Rennen der Saison für uns. Egal welche Strategie wir wählten, wir könnten das Ergebnis nicht ändern. Und die beiden Fahrer haben dann auch ein bisschen mehr Einblick gegeben, warum das so war. Denn beide haben gesagt, der Sauber ist wahnsinnig empfindlich für alle möglichen Bedingungen, die etwas extremer sind. Also das Auto braucht wirklich perfekte Bedingungen. Mhm. Und Bottas hat zum Beispiel gesagt, also wir haben diese einzigartige Strecke, die unsere Schwächen eben verstärkt, dass sie die Sensibilität unseres Autos hervorhebt. Also wir hatten die Oberfläche der Strecke, wir hatten die Steilkurven, wir hatten die Neigung, wir hatten den Wind. Es war irgendwie alles, das gegen uns gearbeitet hatte. Und er hat gesagt, und das ist bemerkenswert, ich weiß, dass wir keinen Schritt zurückgemacht haben. Also es ist ein bemerkenswertes Statement, weil die wirklich sehr, sehr weit hinten waren und wirklich ein ganz schlimmes Wochenende hatten. Und das heißt eigentlich, die inhärenten Schwächen des Autos im Klartext sind so katastrophal aufgezeigt worden, wie eben wahrscheinlich in keinem Rennen zuvor und keinem danach. Monza wird wesentlich kalkulierbarer und beide freuen sich deswegen schon auf das letzte Rennen im Europa-Zirkus.
Kleiner Funfact, ich hätte noch eine Ergänzung zu Sauber. Ja. Sie haben alles versucht tatsächlich im Rennen.
Ja.
Die beiden Sauber-Piloten waren neben Yuki Tsunoda die einzigen drei im Feld, die es geschafft haben, im Rennen auch wirklich alle Reifenmischungen irgendwie auszuprobieren. Ja. Beide in unterschiedlicher Reihenfolge, aber Soft, Medium, Hard. Ja. Alles probiert, nichts hat irgendwas gebracht. Also ja, schwach. Man kann wirklich nur hoffen, dass Sauber da wirklich alle Kräfte bündelt in ein großes Update und viel lernt fürs nächste Jahr.
Ja.
Damit die Generalprobe für das Audi-Werksteam dann nicht ähnlich traurig ausfällt wie die Saison 24 bisher.
Ja, so sieht's aus. Zhou hat dann noch, das ist der letzte Satz dann zu Sauber gesagt, dass auch dass beide Fahrer mit dem Auto zu kämpfen haben, wenn der Spritverbrauch dann voranschreitet. Also, ein ganz, ganz kompliziert zu fahrendes Auto. Und dann wünschen wir mal beiden, dass sie jetzt vielleicht endlich mal ein Rennen erwischen, wo sie vielleicht mal ansatzweise in Richtung Punkte sich bewegen können. Beide sind ja keine schlechten Fahrer, also das ist ja auch klar. Joe sieht gerade momentan auch sehr schlecht aus, obwohl er wirklich eigentlich seit seinem Debüt sehr gut mitgehalten hat mit seinem Teamkollegen. Schauen wir mal. Also, dann springen wir jetzt zu Williams und da ist die Gap zwischen den beiden Teamkollegen deutlich größer und nicht mehr existent, denn Logan Sargeant ist nicht mehr Driver für Williams. Der ist bei nächsten Rennen, also am kommenden Wochenende in Monza schon nicht mehr dabei. Und nicht nur das, Dave, bevor wir jetzt mal loslegen dann mit den Bewertungen. Es ist jetzt auch schon klar, wer ihn ersetzt und wer ihn nicht ersetzt. Also Mick Schumacher ist schon raus und damit ist eigentlich dann der Käse gegessen für den Deutschen in der Formel 1 vorerst.
Ja, lass uns kurz drüber sprechen, da hast du ganz recht. Wir haben gestern noch in der Folge, in unseren Highlights drüber spekuliert, ob Logan Sargeant überhaupt ersetzt werden kann, ob er ersetzt wird und wer ihn ersetzen kann. In der Pole Position waren eben Mick Schumacher, den du angesprochen hast, und Liam Lawson, der vielleicht von Red Bull hätte verliehen werden können. So rauschte es durch den Blätterwald und durch die,
so durch falsch die Expertenjournalie.
Tatsächlich, ich habe es, glaube ich, nur in einem Nebensatz erwähnt, aber ich habe von auch anderen Kandidaten gesprochen und damit meinte ich durchaus explizit natürlich die Williams-eigenen Academy-Piloten. Williams hat ja auch ein Nachwuchsprogramm, wie viele andere Formel-1-Teams eben auch. Zach O'Sullivan und eben der Herr Franco Colapinto sind da unter anderem dabei. Und letzterer wird es tatsächlich jetzt auch. Franco Colapinto darf die letzten 9 Rennen im Williams bestreiten in dieser Saison. Das ist durchaus überraschend, aber auch logisch irgendwo. Es ist natürlich naheliegend, dass sie einen eigenen Junior dann ins Auto setzen. Das ist konsequent. Die Begründung allerdings nehme ich den James Walzer so halb ab. Er meinte schon, Williams sieht in Franco Colapinto die beste Chance darauf, Punkte in diesem Jahr noch zu erzielen. Bin mir nicht sicher, ob die Rechnung wirklich so aufgeht. Er ist derzeit in der Formel 2 unterwegs. Grundsolide, reißt dort jetzt aber auch keine Bäume aus. Ist ein solider Nachwuchspilot, einfach würde ich jetzt mal so sagen. Ist jetzt nicht besonders ins Auge gefallen bisher. Kann aber ja noch werden. Vielleicht ist er jetzt hypermotiviert. Ich bin nur nicht ganz sicher, was danach mit ihm geschehen soll.
Ich glaube, er wird jetzt halt
Erzähl gerne.
Sorry, ich lasse dich aussehen,
Ich wollte nur sagen, er wird jetzt da mitten in der F2-Saison rausgerissen, darf jetzt 9 Rennen fahren und im nächsten Jahr hat er keine Perspektive auf ein Cockpit. Da sitzen definitiv Albon und Sainz im Williams, also bin mir nicht ganz sicher, was der Plan dahinter ist, aber hey.
Ja, ich hätte jetzt fast gesagt eigentlich, dass es auch als Statement verstanden werden kann, dass Williams sich eben unabhängiger machen will, indem jetzt nicht mehr das die Resterampe, sage ich sein möchte. Ne? Also Russell hat da ja seine Erfahrungen sammeln können und vielleicht war das jetzt auch so ein bisschen als Statement von James Wallace gemeint, so, ich bin nicht mehr eure Ausbildungsakademie. Wenn, dann werden unsere eigenen Fahrer nach oben gezogen, selbst wenn sie mittelfristig keine Perspektive mehr haben. Natürlich kann es sein, wenn der Kollege irgendwie gut performt, dass sich noch andere Türen öffnen. Es ist ja auch nicht Gott gegeben, dass nächste Saison dann jeder bis zum Ende der Saison sein Cockpit behalten wird. Also das wird spannend, aber es, glaube ich, war eine der überraschenden Lösungen.
Ja, ist ein charmanter Gedanke, aber finde ich ganz gut, wie du das hier siehst. Neben Russell, den du angesprochen hast, vorher war Valtteri Bottas ein paar Jahre bei Williams unterwegs, um eben dann zu Mercedes wechseln zu können. Er wurde ja schon lange von Toto Wolff gemanagt. Das war auch so eine Ausbildungskiste. Doch. Also kann schon sein, dass das Selbstvertrauen bei Williams jetzt an allen Fronten durchaus gestiegen ist. Schöne Sache. Ein bisschen gesunken ist das Selbstbewusstsein wahrscheinlich noch. Und da haben wir gestern in Halle jetzt nicht drüber gesprochen. Das würde ich an dieser Stelle auch gern kurz noch einschieben. Alex Albon hat sich hervorragend qualifiziert auf Rang 8, wurde aber disqualifiziert nach der Qualifikation, weil eines der neuen Teile, Williams hat ein großes Upgrade gebracht und der Unterboden war wenige Millimeter zu breit. James Walls hat gesagt, es hat gereicht, dass man mit einem relativ dünnen Schmirgelpapier da ganz kurz ein paar Mal drüber geht, dann war es innerhalb der Regularien. Ist ein eine Messdiskrepanz der Messgeräte von Williams selbst und der FIA gewesen, offensichtlich. Mittlerweile wird da nicht mehr mit irgendwie Metermaß gemessen und so. Die haben fest installierte Laservermessungsgerätschaften. Das sieht total wild aus. Und offenbar ist das von Williams nicht identisch kalibriert wie das von der FIA. Dadurch kam eine winzige Diskrepanz irgendwie zutage. James Walz hat es auch komplett auf seine Kappe genommen, hat gemeint, das Team hat einen Fehler gemacht, blöd gelaufen. Ende vom Lied ist, Alex Albon musste vom Ende des Feldes dann starten am Sonntag. Und an dieser Stelle ganz kurz nochmal unser Disclaimer. Wir nennen euch ja hier immer die Positionen im Qualifying und im Rennen. Die Quali-Positionen beziehen sich grundsätzlich immer auf das Ende des Qualifyings, da wo die Piloten gelandet sind. Das wird später bei Lewis Hamilton nochmal wichtig. So werten wir sie hier bei uns rein. Etwaige Strafen, wie eben bei Lewis Hamilton später, die dann im Nachhinein irgendwie aufgerechnet werden, die finden jetzt hier keine Berücksichtigung bei uns. Es gibt ja immer einen Unterschied zwischen einem Quali-Klassement und der Startaufstellung selbst. Da unterscheidet die Formel 1 eben auch. Im Fall von Alex Albon war es aber so, dass er disqualifiziert wurde. Das zählt dann eben nicht auf Rang 8 qualifiziert, sondern disqualifiziert auf Rang 8. Gelandet ist dann, ich muss mal spicken, ich glaube...
Rennen auf 14.
Lance Stroll.
Ah, okay, ja, gut.
Ja, ja. Aber das war am Rande, damit ihr Bescheid wisst.
Genau.
Und jetzt haben wir super viel zu Williams gesprochen. Lass uns da mal wirklich Butter bei die Fische machen.
Ja, jetzt geht's.
Darf ich zuerst? Ich darf zuerst.
Ja, ne? Erst muss ich aber, wir sind aber den Leuten noch schuldig, wie die sich qualifiziert haben. Also du hast es ja gerade gesagt. Also Albon nachträglich disqualifiziert, ist dann im Rennen dann 14. geworden. Logan Sargeant ist überhaupt nicht mehr angetreten wegen dem kaputten Auto bei der Qualifikation, ist im Rennen 16. geworden. Gar nicht mal schlecht gewesen. Das Rennen hat ihm aber nichts genutzt, weil er halt einfach völlig ohne Not das Auto in dritten freien Training weggeschmissen hatte und komplett zerlegt hatte. Also
ja.
Wenn das vielleicht unter Druck im Training passiert wäre, hätte er es vielleicht noch geschafft, aber es ist einfach, naja. Jetzt aber. Also, Dave, jetzt was aber. Sagst du? Jetzt musst du mal die Bewertung raushauen.
Genau. Alex Albon kriegt von mir an diesem Wochenende satte 8 Punkte. Das war eine sehr gute Leistung von ihm. Wie gesagt, er hat sich eigentlich hervorragend qualifiziert. Logan Sargeant kriegt von mir 3 Punkte. Bei ihm lief es nicht so gut. Alex Albon. Die Qualifikation war toll, dass er disqualifiziert wurde. War einfach großes, großes Pech dann. Er hat sich im Rennen gut verkauft. Er hat hier und da aufblitzen lassen, dass das Upgrade durchaus eine ganze Menge Potenzial birgt. Dementsprechend preise ich da sozusagen seine gute Quali-Leistung durchaus mit ein bei den 8 Punkten. Dass das Auto sehr gut geht mit den neuen Teilen, hätte auch Logan Sargeant beweisen können. Er hat aber einen Großteil der neuen Teile bei seinem völlig unnötigen Unfall im dritten freien Training halt geschrottet. Das hat natürlich letztendlich dann wirklich die Hutschnur zum Platzen gebracht bei James Walz, der eigentlich echt ein entspannter Typ ist. Trotzdem, Logan Sargeant hat daraufhin echt ein ordentliches Rennen gefahren, war gar nicht so weit weg von Alex Albon. Das war echt in Ordnung, hat ihm aber weder was genützt, um seinen Sitz zu behalten, noch in unserer Wertung. Dieser unnötige Fehler, der wiegt schon schwer, zumal er das jetzt auch öfter schon fabriziert hat. Wie gesagt, Albon 8 von mir, Long Sergeant 3 und das ist dann tatsächlich seine letzte Wertung.
Ja.
Ab Monza bewerten wir dann einen neuen Kollegen, Franco Colapinto.
Das wird spannend, ja. Und um es kurz zu machen, ich gebe genau die gleichen Bewertungen wie du. 8 für Albon und 3 für Sergeant und damit springen wir zu Alpine und da lautet die Paarung Pierre Gasly und Esteban Ocon. Ja, Gasly in der Quali 9., im Rennen 9., Esteban Ocon in der Quali 16., im Rennen 15. Und jetzt kommt die Wertung.
Die Wertung ist durchaus diskrepant. Pierre Gasly, das habe ich in den Highlights schon erwähnt, war definitiv eines der Highlights am Sandford-Wochenende. Er kriegt von mir satte 10 Punkte. Esteban Ocon, sein Teamkollege, kriegt deren nur 5. Tatsächlich, wirklich stand Esteban Ocon das ganze Wochenende im Schatten seines Teamkollegen. Pierre Gasly hat ein super Wochenende gehabt, auch im letzten Jahr schon. Also Sandford scheint ihm wirklich zu liegen. Der Alpine ist, weiß Gott, kein Auto gewesen an diesem Wochenende, das man so weit vorne erwartet hätte. Aber er hat im Quali eine super Leistung gebracht. Q3 mit dem Alpine zu erreichen, war alles andere als selbstverständlich. Und diese Leistung dann zu bestätigen im Rennen. Er ist ja im Rennen ebenfalls Neunter geworden, wie du uns gerade nochmal vor Augen geführt hast. Von hinten drückten aber die Kollegen Lewis Hamilton und Carlos Sainz, die sich noch schlechter qualifiziert hatten als er. Trotzdem hat er seinen Platz und 2 Punkte, seinen Platz behalten, 2 Punkte geholt fürs Team und für sich natürlich. Das war mega, also großartige Leistung. Esteban Ocon hingegen hat, naja, relativ deutlich schlechter performt zum einen und hat sich vor allem permanent beschwert am Funk. Also das gefällt mir auch immer nicht so sehr. Ich meine, wenn Kritik angebracht ist und das Auto nicht geht, darf man das auch sagen. Man wird ja sicher auch mal emotional im Auto, das ist kein Ding. Aber er hat das ganze Wochenende gemeckert, genörgelt und ja, war sichtlich angefressen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob er mit den Gedanken vielleicht schon bei der nächsten Saison ist oder so. Die Diskrepanz in Sandford zwischen den Teamkollegen war auf jeden Fall groß. Das spiegelt sich in meiner Wertung wieder. Gasly 10, Ocon 5. Du siehst das ähnlich.
Ja, ich sehe sogar genauso. Ich gebe beiden die gleiche Punktzahl. Und ergänzt das Ganze jetzt auch ein paar Stimmen von den beiden. Also Esteban Ocon hat gesagt, sein größtes Problem im Rennen. Und er hat sogar gesagt, 15, also Platz 15 als Endergebnis war das Maximum, das er unter den gegebenen Umständen rausholen konnte. Er hat gemeint, er hatte halt wahnsinnig viele Autos vor sich. Und das hat auf dieser kurzen Strecke das Überholen so gut wie unmöglich gemacht. Ja, ganz anders war es bei Pierre Gasly. Der hatte keinen DRS-Trainer vor sich. Der hat sich am Start direkt mal ein paar Autos geschnappt und ist dann, also namentlich waren es Fernando Alonso und Lance Stroll, die hat er aus in Kurve 1 überholt und damit beide Aston Martins hinter sich gehabt und hat dann natürlich eine gute Streckenposition gehabt, will heißen, Clean Air, saubere Luft und konnte dann gut performen. Hat nach dem Boxenstopp auch weiterhin ist er auf guten Reifen unterwegs gewesen, hat noch ein paar schöne Manöver gezeigt und ist dann eben, wie er auch gestartet ist, auf Platz 9 ins Ziel gekommen. Also von daher, das kann manchmal einen Unterschied machen, plus natürlich ein guter Tag, plus natürlich auch eine bessere Qualifikation. Und dann sind solche riesengroßen Unterschiede zwischen den zwei Fahrern auch mal möglich. Und was ich aber ganz nett fand, ist, dass Esteban Ocon auch fairerweise gesagt hat, und erwähnt hat nach dem Rennen, dass Pierre Gasly super gefahren ist, dass er gute Punkte fürs Team geholt hat. Und man sagt ihm ja immer nach, dass er ein Stinkstiefel ist. Er beschwert sich auch viel, aber ja, da hat er dann zumindest mal auch mal ein paar schöne blumige Worte gefunden. Das finde ich dann auch ganz nett und erwähnenswert. So, jetzt springen wir zu Haas. Und da sind wir unterwegs mit Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen. Nico Hülkenberg ist in der Quali 13. geworden, im Rennen 11. Und Kevin Magnussen in der Quali 14. Und im Rennen ist er weit nach hinten gefallen. Auf Platz 18, wir klären gleich warum, beziehungsweise ich kann es gleich sagen, Kevin Magnussen ist sehr lange draußen geblieben, 40 Runden ungefähr waren es, und ist dann in die Box gegangen und was wir schon in den Highlights erwähnt hatten, der Undercut, also wenn man früher in die Box geht, der ist, hat sich herausgestellt, sehr stark auf dieser Strecke. Im Umkehrschluss, jemand, der sehr spät in die Box geht, der verliert tendenziell auch viele Plätze und so war es dann auch bei Kevin Magnussen. Wie lautet deine Punktzahl?
Absolut korrekt analysiert, mein Lieber. Meine Punktzahl lautet Nico Hülkenberg 8 Punkte, Kevin Magnussen derer 6. Nico Hülkenberg ist ein bisschen der Gegenentwurf gewesen in Sandford zu Esteban Ocon, den ich gerade ein bisschen gerügt habe. Nico Hülkenberg hat seine Mannschaft ausdrücklich gelobt, vor allem für die Fortschritte, die sie im Laufe des Wochenendes erzielt haben. Er ist ganz knapp an den Punkten vorbeigeschlittert mit Platz 11. Das Kunststück ist ihm schon zum wiederholten Mal gelungen in dieser Saison. Also er hat ja schon wirklich etliche Punkte geholt für die Haas-Mannschaft, aber sehr, sehr oft ist er ganz knapp an den Punkten noch vorbeigefahren. Auch wieder Sandford. Trotzdem war es ein ganz ordentliches Rennen. Gute Quali, Platz 13, da lief das Auto einfach noch nicht wirklich toll. Trotzdem hat er sich dann im Rennen nach vorne kämpfen können. War eine ordentliche Leistung, sehr, sehr gut meiner Meinung nach. 8 Punkte entsprechend. Kevin Magnussen hat ein Kunststück vollbracht und zwar, ich weiß nicht, ob ich das jemals in der Formel 1 gesehen habe, dass ein intaktes, nicht defektes Auto innerhalb von wenigen hundert Metern von 4 Konkurrenten überholt wird.
Das war ein krasses
eine
Ding.
Eine Szene des Rennens, eigentlich auch das in den Highlights. Ja. Genau, wir haben es gestern nicht erwähnt, aber an dieser Stelle möchte ich es erwähnt haben. Es kamen wirklich, ich weiß gar nicht, ich war gegen Mitte des Rennens. Es waren 5 Autos insgesamt, die da aus dieser Stallkurve geballert kamen, hinter nebeneinander. Da waren Alex Albon dabei, ich glaube Stroll auch. Und tatsächlich, als sie in die letzte Kurve gefahren sind, die auf Startziel führt, lag Kevin Magnussen an der Spitze dieser Gruppe. Am Ende der Geraden war er ein Letzter. Also er wurde von allen 4 Konkurrenten überholt. Sehenswertes Manöver nicht in seinem Sinne leider. Beide Haas-Piloten waren sehr, sehr lang auf den harten Reifen unterwegs. Nico Hülkenberg hat ja auch einen Einstopp umgesetzt. Er war allerdings auf Medium unterwegs am Start, ist bereits in Runde 14 an die Box gekommen und hat von dort bis zum Ziel, also über 50 Runden, glaube ich, den harten Reifen in Schuss gehalten. Das wäre mit dem Haas vom letzten Jahr absolut undenkbar gewesen. Da hat der Reifen gefressen wie sonst was. Ja. Also reife Leistung der Mannschaft, dass sie sich da so gut entwickelt haben. Reife Leistung von Nico Hülkenberg, dass er die Reifen so lange in Schuss gehalten hat. Wie gesagt, 8 Punkte für Hulk, 6 Punkte für K-Mac von mir. Du siehst es nicht ganz identisch, aber ähnlich.
Ja, tatsächlich. Ich gebe 7 Punkte für Hülkenberg und 6 Punkte für Magnussen. Ja, ist kein einfaches Rennen gewesen für beide. Auch der Hulk wurde aufgeschnupft am Ende, hat es auch selber gesagt, dass er glaubt, dass sie die Strategie nicht richtig hinbekommen haben, wo wirklich etwas zu aggressiv mit dem Boxenstopp waren, weil auch er musste ja dann am Schluss die Konkurrenz ziehen lassen. Namentlich waren es Pierre Gasly und Fernando Alonso. Die hat er mehr oder weniger sang- und klanglos an sich vorbeiziehen lassen müssen und hat auch gesagt, er konnte sich auch partout nicht zurückkämpfen. Er hat auch gemeint, es ist schade, denn heute wären vielleicht 1 oder 2 Punkte möglich gewesen. Das waren nämlich genau die 2, die dann an ihm vorbeigezogen sind. Ja, also, aber dass man so solche Töne hört von Nico Hülkenberg, das zeigt ja auch, wie weit, und du hast es gerade gesagt, wie weit Haas schon gekommen ist. Letzte Saison konnte man froh sein, wenn man mal irgendwo Richtung Punkte geschnuppert hat. Diese Saison ist man bei Haas enttäuscht, wenn man keine Punkte bekommt und mehr drin gewesen wäre. Mehr drin gewesen war definitiv auch oder wäre drin gewesen für beide Racing Bulls. Und zwar Danny Ricciardo. Auf Platz 15 hat er sich qualifiziert. Im Rennen ist er 12. geworden. Durch Strafen ist er vorgerückt in der Startposition auf Platz 13, muss man dazu sagen. Und Yuki Tsunoda ist von 12 gestartet und ist 17. geworden. Der hat tatsächlich 2 Stops gemacht und wurde richtig nach hinten durchgereicht dann.
Yo, ich bin nicht so ganz sicher, ob da wirklich viel mehr drin gewesen wäre. Ich glaube, Racing Bulls hatte jetzt wirklich kein Auto, das zur Strecke gepasst hat. Dennoch hier meine Wertung. Danny Rick kriegt von mir 6 Punkte für das Sandford-Wochenende. Yuki Tsunoda kriegt derer 5, also nicht wirklich viel schlechter. Beide hatten zu kämpfen, du hast es schon gesagt. Danny Rick, da lief schon in Quali nicht so wirklich doll. Da war Tsunoda tatsächlich noch besser. Im Rennen hat sich das Schicksal mehr oder weniger umgekehrt der beiden tatsächlich. Danny Rick konnte sich nach vorne arbeiten, ist dann hinter Nico Hülkenberg ins Ziel gekommen auf Rang 12. Ist eine okaye Leistung, aber war jetzt nie wirklich in Reichweite der Punkte, muss man fair sagen. Und Yuki Tsunoda hat es halt versucht mit 2 Stops, hat, wie gesagt, wie die Sauberpiloten alle 3 Reifenmischungen im Rennen mal drauf gehabt am Auto. Hat alles nichts genützt. Er war dann am Ende des Tages tatsächlich nur auf Rang 17. Das ist schon enttäuschend. Bisschen von der Rolle der Yuki irgendwie insgesamt in den letzten Rennen, muss ich sagen. Ich glaube, er ist auch, wie wir und wie die Öffentlichkeit allgemein, ziemlich verwirrt von dem ganzen Fahrerkarussell, das sich bei Red Bull intern überhaupt da abspielt. Ja? Zwischen der großen Red Bull-Mannschaft, den Racing Bulls, und allen Kandidaten, die da an die Tür klopfen, Isaac Hadjar und wie sie alle heißen, Liam Lawson natürlich. Schwere Kiste, das macht ihm vielleicht zu schaffen. Was meinst du, Sebastian?
Ja, ich sehe es eigentlich genauso. Also ich gebe beiden die gleiche Wertung wie du. 6 für Rick, 5 für Yuki. Und man muss beide so ein bisschen Schutz nehmen. An und für sich, wir haben es ja auch gerade gesagt, Yuki Tsunoda hat sich etwas besser qualifiziert als Daniel Ricciardo. Hat ihn da so wieder mal im Griff gehabt halbwegs. Und im Rennen sah es dann andersrum aus. Aber ähnlich wie bei den Alpinen war es dann so, dass vor allem Yuki Tsunoda, analog zu Esteban Ocon, viel Dirty Air vor sich hatte. Er ist im Verkehr stecken geblieben. Die haben dann natürlich ein bisschen Risiko versucht auf sich zu nehmen, haben die Zwei-Stop-Strategie versucht zu ziehen. Aber Yuki Tsunoda hat auch nach dem Rennen gesagt, wahrscheinlich haben sie dann einfach zu spät gepittet. Das Timing war falsch und damit, einer mehr sozusagen in diesem Rennen, der zu spät in die Box gegangen ist und davon nicht profitiert hat. Wir werden dann auch später noch ein bisschen in der Richtung über Piastri wahrscheinlich sprechen. Und zu Daniel Ricciardo, bisschen Glück natürlich gehabt, dass er noch ein bisschen nach vorne gespült wurde für die Startaufstellung, hat dann einen ordentlichen Job gemacht. Laurent Marquis, der Teamchef, hat das dann auch gesagt, dass er ein solides Rennen gemacht hat. Mehr, hat er gesagt, Mackies ist wahrscheinlich auch nicht drin gewesen. Alle sind sich auch bewusst, dass da was passieren muss. Er hat gesagt, so ziemlich genau ein Zehntel macht den Unterschied, ob man um die Top Ten mitkämpft oder nicht. Und alle arbeiten in Faenza bereits mit Hochdruck daran, weitere Entwicklungen ins Auto zu bringen. Also an alle, die es mit den Racing Bulls halten, da kommen wahrscheinlich bald Upgrades und wir hoffen natürlich, dass sie zünden. Und jetzt schauen wir mal, ob unsere Fragen zünden, denn wir sind in der Mitte der Folge angekommen. Das heißt, eine weitere Folge unseres Quizzes im Kreis Fragen. Es steht 7-7. Dave, wer heute sich einen Ausrutscher leistet, der wird wahrscheinlich dann mit einem Rückstand in das letzte Europa-Rennen gehen. Also, dann würde ich sagen, eine weitere Runde.
Tja, mein Lieber, es ist so, ich habe so viele schöne Fragen vorbereitet. Ich würde vorschlagen, dass du mit deiner Frage als erstes um die Ecke kommst.
Okay.
Falls wir den gleichen Gedanken gehabt haben sollten, kann ich immer noch auf zwei weitere Fragen ausweichen, die auch nett sind. Aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was du dir ausgedacht hast. Ich habe keine Ahnung natürlich und ich bin gespannt, ob ich die Frage beantworten kann. Deswegen Hände hoch, ihr seht, ich google nicht, ich habe nichts offen. Ich höre mir die Frage an und versuche nach bestem Wissen und Gewissen zu antworten. Schieß los.
Na gut, also ich kann mir vorstellen, dass diese Frage auch eine ist, die du mir stellst. Wir werden es gleich herausfinden. Also, es ist ein überlegener Sieg von Lando Norris gewesen. Es ist sein zweiter Sieg, glaube ich, in dieser Saison gewesen. Und,
sein zweiter insgesamt, ja.
Genau, und es war der erste McLaren-Sieg in Sandford seit langer Zeit und ich möchte dir wissen, wer war denn der letzte? Und wenn du möchtest, das lasse ich dir jetzt aber, wenn du das nicht weißt und aber weißt, wer es war, würde ich aber gerne noch wissen, wann war das? Aber es reicht mir meinetwegen eines der beiden.
Also, pass auf, das ist keine Frage, die ich auf dem Zettel gehabt hätte für dich. Aber ich weiß die Antwort. Es war 1984 Niki Lauda im McLaren.
Oh, das ist aber nicht richtig.
Nein.
Es war Niki Lauda, es war 1985, außer meine Quelle ist falsch. Da können wir gleich mal schauen.
Moment. Ja, pass auf, das kann sein. Hatten wir 1985 noch einen Grand Prix in Sandford?
Also ich habe es hier so stehen. Jetzt pass auf. Es gab einen 1985 und gewonnen hat ihn Niki Lauda, ja.
Dann war das das.
Gerade nachgeschaut.
Verflucht. Ja, was macht man denn da jetzt? Dann habe ich es ja halb richtig.
Ich habe ja gesagt, es reicht, den Fahrer zu haben.
Nein, also, immerhin.
Entsprechend hast du jetzt 8 Punkte, ich 7 und schauen wir mal, was du für mich im Petto hast.
Geilo. Okay, dann lassen wir das gelten. Ich meinte natürlich 1985, wenn ich irgendwas anderes gehabt haben sollte, gesagt haben sollte.
Klar.
Okay. 5
bis 4. Ja.
Ja, so ist es. Pass auf, ich habe eine hervorragende Frage an dich. Die ist ein bisschen absurd, aber wenn du es weißt, weißt du es einfach. Wenn du es nicht weißt, hast du immerhin, und das sage ich dir, eine 25%ige Chance, denn es ist eine Multiple-Choice-Frage diesmal. Mhm. Du weißt, ich mag Strecken mit klangvollen Kurvennamen. Okay. Da gibt es ja durchaus einige im Kalender. Auch Sandford gehört dazu, da gibt es einige schöne Kurven. Steilkurve, Turn 3 ist zum Beispiel Hugenholz. Das ist ein klangvoller Name in der Historie der Formel 1. Es gibt aber eine Kurve in Sandford, die teilt sich den Namen mit einem männlichen Disney-Helden. Ob man es glaubt oder nicht. Und ich wüsste jetzt gerne von dir, mit welchem Disney-Helden teilt sich denn die Kurve den Namen.
Okay.
Ich gebe dir 4 Antwortmöglichkeiten. Ist es vielleicht A wie Aladdin? Ist es B, Peter Pan? Ist es Antwort C, Tarzan? Oder ist es Antwort D, Mowgli?
Ach ja, da habe ich zum Glück gut aufgepasst. Das ist die Tarzan-Kurve. Ja.
Na, hervorragend.
Aber ich hätte super nicht mehr gewusst. Ich hätte nicht mehr gewusst, wenn du mir die jetzt offen gestellt hättest. Aber ich habe jetzt nur darauf gewartet und habe gehofft, dass jetzt irgendwas kommt, wo es klingelt. Und das war der Fall.
Ja, siehst du mal.
Zum Glück ist es jetzt weiterhin.
Das ist natürlich vollkommen richtig. Turn 1 heißt auch Tarzan-Bucht. Sehr gut.
Sehr gut.
Ja, dann haben wir beide gepunktet. Hervorragend. Frage an euch, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Hättet ihr es gewusst? Wie viele hättet ihr gewusst? Hättet ihr beide gewusst? Hättet ihr eine gewusst? Mit oder ohne Hilfe? spannende Fragen auf jeden Fall, wie immer. Ich fand es sehr amüsant und ja, lass uns doch damit dann direkt weitermachen. Das war's mit einer weiteren Folge.
Genau, und jetzt geht's weiter mit der zweiten Hälfte von unseren Fahrerwertungen. Und jetzt schaue ich mal ganz kurz, es müsste ja weiterhin, ja, das ist natürlich weiterhin Aston Martin, die da die zweite obere Hälfte, ja, sehr einsam. Also nach vorne, nach hinten relativ viel Platz, eher noch nach hinten weniger als nach vorne. 200 Punkte hinter Mercedes und 40 Punkte vor den Racing Bulls. Also, klar. Immer noch Alonso und Stroll. Alonso in der Qualifikation 7. im Rennen 10. und Stroll in der Qualifikation 8. Und im Rennen dann ein bisschen weiter hinten ist dann auf Platz 13 gelandet. Und oh, jetzt darf ich ja direkt weitermachen. Ich gebe dem guten Alonso 8 Punkte und Stroll 6. Ich habe auch kurzzeitig überlegt, Alonso deutlich mehr zu geben. Ich finde, das ist schon kaum zu toppen. Also wenn du dir mal anschaust, Platz 8, bei dem Aufgebot, das da so vor ihm ins Ziel gekommen ist, finde ich schon aller Ehren wert. Also wer ist denn da überhaupt vor ihm ins Ziel gekommen? Ne?
Pierre Gasly zum Beispiel.
Hamilton, Russell, Perez, Sainz, Piastri, also eigentlich alle, so die in deutlich schnelleren Autos unterwegs sind, plus halt, ja, Gasly, der wahrscheinlich den besten Grand Prix in dieser Saison womöglich gefahren ist. Also das ist schon nicht schlecht. Und Lance Stroll ist wesentlich weiter hinten ins Ziel gekommen. Der hat jetzt mal ausnahmsweise, muss man ja fast schon sagen, das ist ja schon fast gruselig, sich von Alonso wieder bügeln lassen. Dem, wie gesagt, gebe ich 6 Punkte und mich würde mal interessieren, was du bei den beiden sagst. Also es ist ja jetzt schon so, dass man bei Alonso merkt, dass er wieder mehr Vertrauen auch ins Auto findet.
Ich denke, das kann man auf jeden Fall sagen. Ja. Ich sehe es relativ ähnlich zu dir tatsächlich. Ich gebe Alonso allerdings nur 7 Punkte. Lance Stroll kriegt von mir ebenfalls 6 Punkte, wie von dir auch. Warum ist das so? Ich hätte dem Alonso eine sehr gute Wertung, und das sind ja 8 Punkte im Prinzip, gerne gegeben, wenn er den Pierre Gasly noch geknackt hätte. Denn das wäre wirklich das, naja, Maximum des Autos gewesen. Er ist trotzdem nur in Anführungsstrichen auf Rang 10 ins Ziel gekommen, hinter Gasly eben. Und er war, das haben wir in den Highlights schon thematisiert, er war einigermaßen überrascht darüber, weil eigentlich hätte es das Auto nicht verdient, seiner Meinung nach, überhaupt einen Punkt zu holen. Gibt da immer noch eine ganze Menge Arbeit, glaube ich, bei Aston Martin. Es kann aber nicht der Anspruch sein, dass man einen Punkt holt und da mit einem Alpine darum noch kämpft, der vor wenigen Rennen noch das eine oder die schlechteste Auto war. Ich denke, da wird auch Lawrence Stroll sicher das ein oder andere Machtwort sprechen, beziehungsweise die Brieftasche immer weiter öffnen, damit Adrian Newey endlich anbeißt. Aber da sollten wir bald mehr wissen. Im September gibt es angeblich Klarheit. Das nehmen wir lang hin. Schauen wir mal. Lance Stroll, die haben sich ja beide super qualifiziert. Rang 7 und 8, aber im Quali lief es halt besser als im Rennen tatsächlich für die Aston Martins. Ansonsten haben die beiden einfach, oder das Auto grundsätzlich, ja die Reifen gefressen. Das ist so ein bisschen das Problem, was Haas im letzten Jahr hatte und auch Ferrari ein Stück weit. Damit haben jetzt Alonso und Stroll eben gekämpft und sie haben es zwar ins Ziel geschafft mit einer Einstoppstrategie, wenn ich nicht komplett falsch liege. Ich check das eben mal schnell. Stroll und Alonso auch, genau, beide auf Einstopp. Aber natürlich war es dann schon so, dass die Reifen auch Leistung, ja, nachlassen, ja, dass die Leistung der Reifen nachlässt, so muss ich sagen. Das ist der Grund, warum, und da kommen wir gleich dazu, wenn wir über Mercedes sprechen, warum Mercedes einen zweiten Boxenstopp gemacht hat bei beiden Piloten. Bei Aston Martin wollte man unbedingt den Einstopp durchdrücken, hat dann, naja, ein bisschen bezahlt dafür. Die Reifen gingen am Ende des Stints halt nicht mehr so gut. Trotzdem, Alonso konnte am Ende noch ein bisschen Dampf machen. Alonso ist auch einer der Meister im Reifenschonen. Deswegen ging es bei ihm noch halbwegs, naja. Trotzdem, keine großartige Leistung der beiden. Gute 7 Punkte für Alonso von mir, ganz passable 6 Punkte für Stroll. Und nachdem ich eine riesige Stechmücke gerade sehe, übergebe ich das Wort lieber an dich und schau, dass die mich nicht beißt hier.
Ja, wir sind furchtbar bei Mercedes angelangt. Hamilton auf 11 qualifiziert, auf 8 ins Ziel gekommen und Russell, wie nicht selten diese Saison, eine ganze Ecke vorher mit qualifiziert mit Platz 4 und dann aber so weit zurück, dass sie sich fast schon wieder getroffen haben. Und es war ganz kurz auch so, dass Hamilton innerhalb von 1-2 Sekunden hinter ihm war, nach dem letzten Boxenstopp. Am Ende ist Russell auf Platz 7 ins Ziel gekommen und die 7 ist ein gutes Stichwort, eine gute Zahl, denn ich gebe beiden eine 7 von 10. Bei Hamilton liegt es vor allem daran, dass er halt die Qualifikationsrunde nicht zusammengebracht hat, die entscheidende. Wir haben es ja in den Highlights schon besprochen, das ist jetzt nicht so ein Riesenabstand gewesen. Mehr als meistens diese Saison zwar, aber auch hier wieder nur wenige Zehntel, aber bei so einer kurzen Strecke und bei so einem engen Feld macht es halt einfach viel aus. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen in den Highlights, er hat das Setup nochmal verändert und Russell hat es einfach besser gemacht. Im Rennen war es dann andersrum. Russell wurde durchgereicht, hat auch Probleme mit Reifendegradation gehabt, ist dann bei seinem zweiten Boxenstopp dann, glaube ich, mit soften, gebrauchten Soften dann auf die Strecke gegangen. Hat es dann aber noch ganz gut gemacht und ist dann auch nochmal von Hamilton weggekommen. Aber insgesamt muss man trotzdem sagen, man kann es drehen und wenden, wie man will. Man muss ja auch übers Wochenende seine Reifen managen. Und wenn er einen, frischen Soften gehabt hätte, dann hätte er auch einen frischen Soften benutzen können. Also es ist dann schon auch immer so ein bisschen in der Hand der Fahrer und dementsprechend haben beide aus meiner Sicht diese 7 auch redlich verdient, auch wenn sie Russell in der Qualifikation und Hamilton dann im Rennen wirklich Top-Leistungen gezeigt haben, aber jeweils anderen dann eben nicht. Ja. Und damit übergebe ich mal an dich.
Ja, perfekt. Also ich bin überall bei dir. Meine Wertungen lauten da mal latent anders. Hamilton kriegt von minus 6 Punkte, Russell genau wie du 7. Warum Hamilton ein Pünktchen weniger kriegt als bei dir, ist noch diese unnötige Strafe, die er sich da geholt hat. Er hat in Qualifying Sergio Perez aufgehalten. So haben es jedenfalls die vier Richter gesehen. Er hat sich da zwar so klein und schmal wie möglich gemacht, trotzdem, kam Sergio Perez da auf seiner schnellen Runde angeballert von hinten und Lewis Hamilton war nun mal da, wo er war.
Ja.
Das hätte man vielleicht ein Mühe besser managen können zwischen Renningenieur und Fahrer. War eine knappe Entscheidung. Ich fand es ehrlich gesagt auch ein bisschen hart, aber er hat die Strafe nun mal bekommen. Das hat seine Aufgabe fürs Rennen noch schwerer gemacht als ohnehin schon. Passiert alle Jubeljahre mal, sollte einem siebenmaligen Champion aber trotzdem nicht passieren. Trotzdem 6-7 Punkte. Ich glaube, das ist das, was man da so erwarten konnte nach dieser Leistung. Beide hatten wirklich großen Reifenverschleiß auf den harten Reifen. Das hat sie zu einer 2-Stopp-Strategie gezwungen. Da konnten die Piloten dann gar nicht so viel dafür. Bemerkenswert fand ich aber, beide Mercedes-Piloten hatten im letzten Stint weiche Reifen.
Ja.
Russell einen gebrauchten, Hamilton einen neuen. Trotzdem, und da kommen wir dann ein paar Minuten dazu, hat Lando Norris auf einem ausgeleierten harten Reifen eine schnellste Runde rausgekackt nochmal.
Yes.
Also das, ich denke, ich hätte zumindest gedacht, dass sie um jeden Preis versuchen, sich die schnellste Runde zu holen, wenn sie schon noch einen Stop machen und auf Soft gehen dann sogar. Ja. Hätte nie erwartet,
aber nicht
dass
gegen
Norris auf einem harten, ne?
Ja,
Wahnsinn.
Norris, ja.
Kompletter Wahnsinn. Aber bevor wir über Norris sprechen, lass uns Ferrari noch mal ein bisschen begutachten.
Ja, ein Wort noch zu Mercedes,
oder
was
so
die Mercedes-Fans vielleicht interessieren sollte. Also bei George Russell war es tatsächlich so, dass man mit einer 1-Stop-Strategie geplant hat und auf 2 umgestellt hat. Und bei Hamilton hatte man zwischenzeitlich eine 1-Stop-Strategie der Wägung gezogen. Hatte auch ursprünglich eine 2-Stop-Strategie im Sinn. Der hatte dann aber einen Verbremser. Bei Russell ist es so, im zweiten Stint sind ihm die Reifen ausgegangen. Und Toto Wolff hat gesagt, dass die höhere Abnutzung wahrscheinlich an einigen Setup-Entscheidungen lagen, die getroffen wurden. Und ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, letzter Satz jetzt zu Mercedes, dass Hamilton und Russell jeweils ein bisschen entgegengesetzte Setup-Entscheidungen treffen und sich dann aber auch dementsprechend auch auf der Strecke wieder treffen. Weil ich habe das Gefühl, bei Hamilton ist es so ein bisschen zulasten des Qualifyings, bei Russell zulasten des Rennens.
Ja.
Und im Endeffekt ist der Unterschied gar nicht mehr so groß. Naja, wir werden sehen, wie das weitergeht. Und jetzt springen wir zu Ferrari, oder?
Auf jeden Fall.
Let's do it. Ferrari, also Charles Leclerc natürlich fabelhaft. Damit hätten die wenigsten, glaube ich, gerechnet, dass er da aufs Treppchen noch steigt. In der Qualifikation noch Sechster. War auch schon gar nicht mal so verkehrt dafür, dass Ferrari momentan auch seit einigen Rennen am Struggeln ist. wie gesagt, Dritter im Rennen. Sainz dann Zehnter, nachdem er ja eigentlich auch fast nichts auf die Strecke bringen konnte in den Trainingssessions. Und im Rennen ist er dann Fünfter geworden, also gar nicht so weit hinter seinem Teamkollegen ins Ziel gekommen. Beide aus meiner Sicht grandioses Rennen gefahren für sich jeweils. Ich gebe Leclerc tatsächlich 10 und Sainz 9 Punkte. Denn Leclerc hat natürlich auch so ein bisschen freie Fahrt gehabt, ein bisschen Glück muss man sich natürlich aber auch erarbeiten und dementsprechend seine Reifen gut managen können, war nicht in Dirty Air drin, hat auch gute Entscheidungen für die Boxenstops treffen können, hat da auch die anderen Fahrer unter Druck gesetzt, zum Beispiel Piastri und auch Russell. Also das hat er wirklich blitzsauber gemacht und zu einer 10 von 10 gehört natürlich aber auch immer natürlich eine Prise Glück dazu, weil es sind ja auch noch 19 andere Fahrer auf der Strecke. Aber das soll nichts mindern. Ferrari hat einen super Job gemacht, aber um dessen, was ihnen zur Verfügung gerade steht. Und Leclerc ebenfalls. Und Sainz hat es nicht viel schlechter gemacht, Dave, oder?
Jo, ich gehe mit deiner Argumentation weitgehend mit. Ich gebe beiden aber ein Pünktchen weniger als du. Bei mir kriegt Leclerc in Anführungsstrichen nur 9 und Sainz kriegt eine 8. Beides trotzdem ja sehr, sehr gute Wertungen. Ich sehe das mit dem Quäntchen Glück halt ein bisschen anders. Ich denke, eine 10 gebe ich am liebsten dann, wenn eben kein Glück dabei ist, wenn der Pilot sich das wirklich komplett sauber erkämpft, erfahren hat. Charles Leclerc hatte das Glück des Tüchtigen, zweifelsohne, auf jeden Fall. Er war immer zur Stelle, wenn es was zu holen gab. Deswegen ist er am Ende ja im Rennen wirklich auch sehr gut auf Platz 3 gelandet und auf dem Treppchen. Aber er hat davon profitiert, dass natürlich bei McLaren eine gewisse Entscheidung bei Oscar Piastri nicht so gelaufen ist vielleicht, dass er wirklich freie Fahrt hatte und saubere Luft vor sich. Trotzdem, sehr, sehr gute Leistung, 9 Punkte sind auch wirklich fein. Bei Carlos Sainz möchte ich nochmal ganz kurz auf unseren Disclaimer hinweisen. Du hast ja gerade gesagt, er hat sich auf 10 qualifiziert. Stimmt natürlich nur so halb, er ist ja im Q2 ausgeschieden, genau wie Hamilton. Durch die Disqualifikation von Alex Albon aber, die ans Ende des Qualifyings oder die am Ende des Qualifyings tatsächlich aufgerechnet wurde, wurde Carlos Sainz als 10. gewertet im Qualifying. Also das ist ein bisschen verwirrend, aber die FIA hat also ihre Richtlinien. Trotzdem, ja, Carlos Sainz in Q2 ausgeschieden, so das wiegt bei mir so ein bisschen schwer, warum er jetzt da nicht eine bessere Wertung gekriegt hat. Ja, er hatte kaum Fahrpraxis am Freitag mit einem Getriebeproblem und mit dem Regen dann. Klar wirkt sich das auf den Rest des Wochenendes ein Stück weit aus. Und natürlich war es auch knapp. Ja, also Platz 11, ich weiß gar nicht, wie viel ihm da gefehlt hat auf das Q3. Sehr, sehr wenig wahrscheinlich. Trotzdem, er hat es nicht ganz zusammenbekommen im Qualifying. Im Rennen dafür umso besser. Er hat einige der besten Manöver gezeigt, meiner Meinung nach, und hat sich sehr, sehr tapfer auf Rang 5 nach vorne gekämpft. Allerhand, ich würdige das, wie gesagt, mit 8 Punkten bei Sainz, 9 Punkte für Charles Leclerc. Lass uns über McLaren sprechen.
Yes. Also, McLaren ist natürlich weiterhin die Paro Norris und Piastri Norris. Ja, Home Run, Quali 1, Pole Position, Rennen 1, blitzsauber. Und Piastri Quali 3, Rennen 4. Ich gebe Norris 10 Punkte und Piastri 8 Punkte. Ja, vielleicht erstmal tatsächlich zu Piastri ein, zwei Worte und Sätze verlieren. Also Piastri hatte, wie wir heute bei einigen Fahrern schon gelernt haben, das Problem, dass er in Dirty Air unterwegs war. Und es war die Dirty Air von Charles Leclerc. Der hat ihn nämlich gut hinter sich gehalten. Das hat auch Fred Vasseur nochmal gesagt und betont nach dem Rennen. Also auch da starkes Rennen und Piastri, ja, man kann jetzt natürlich argumentieren, mit so einer Rakete, die er unterm Hintern hat, ähnlich wie Norris, ist da vielleicht bei dem einen oder anderen Rennen dann doch irgendwie der Klassenunterschied zu sehen zwischen den beiden, was ja nicht verwunderlich wäre, denn Piastri ist ja wesentlich jünger, auch wenn Norris ja auch erst, glaube ich, 25 ist.
Ja, genau. Nicht mal, ich glaube, der ist mal, noch jünger. Ja. 23
Piastri auf jeden Fall sowas. Weiterhin natürlich in seiner zweiten Formel-1-Saison erst. Also das kann man dann auch schon mal verstehen. Aber das war natürlich bemerkenswert. Er hat sich dann auch ein bisschen enttäuscht gezeigt dann nach dem Rennen. Hat auch zugegeben, dass da ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Norris war natürlich überglücklich, hat sich bei allen bedankt. Und er hat auch wirklich ein fehlerfreies Wochenende abgeliefert. Das mit dem Start, dass er dann Platz verloren hat, wieder mal gegen Verstappen. Würde ich jetzt nicht mal sagen, dass es zwingend Fehler war. Bei Piastri war es genauso. Beide hatten Wheelspin.
Ja.
Ja, also man muss auch noch dazu sagen, beide sind ja auch auf der gleichen Seite gestartet. Also kann es vielleicht auch ein bisschen damit zu tun haben. Deswegen, da würde ich jetzt mal Norris auch in Schutz nehmen, auch wenn wir da immer stark dafür kritisiert haben und er sicherlich auch hart daran arbeitet, dass er die Starts besser managt. Nochmal, wir haben es in Highlights auch gesagt, es wurde ja auch im Rennen eingeblendet. Die Reaktionszeit von Verstappen beim Start war exakt die gleiche wie von Norris. Also da nehmen sich die beiden nichts. Eventuell hätte ein anderer Fahrer mit ein bisschen Glück keinen B-Spin gehabt, man weiß es nicht. Aber wenn sowohl Piastri als auch Norris die gleichen Probleme beim Start hatten und auch wenn beide Jungs sind, das sind Vollprofis, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es nicht unbedingt an ihnen lag. So, was sagst denn du dazu?
Fair enough. Wertungsmäßig sind wir uns komplett einig. Auch von mir kriegt Lando Norris tatsächlich die volle Wertung, 10 Punkte. Oscar Piastri kriegt ebenfalls 8 Punkte von mir. Argumentation ist ja da ganz ähnlich auf jeden Fall. Da bin ich voll bei dir und ich würde gerne die Zeit bei McLaren kurz nutzen, um die eine oder andere Bonus im Kreis Frage
Oh.
unterzukriegen. Lando Norris hat nämlich die Pole geholt und den Sieg. Das ist in den letzten Rennen keinem gelungen in der Formel
Stimmt
1.
ja.
Wer war denn der Letzte, dem das gelungen ist? Hättest du das denn gewusst? Und ihr natürlich da draußen, wüsstet ihr das auf Anhieb, wer zuletzt Pole und Sieg geholt hat an einem Wochenende?
Wäre fast so einfach, wenn ich jetzt Max Verstappen sage, auch wenn es die wahrscheinlichste Kombination war.
Falsch.
Aber ja,
Es war
wahrscheinlich.
tatsächlich Charles Leclerc in
Ich ja, wäre
Monaco.
jetzt wär mein zweiter, ja, wär meine zweite,
Klar.
mein zweiter Guest gewesen.
Viel lustiger und darauf kommst du, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, ob einer von euch drauf kommt. Lando Norris liegt ja aktuell auf Rang 2 der Fahrergesamtwertung. Wüsstest du, welcher McLaren-Pilot der letzte war, der auf Rang 2 in der Fahrer-WM lag?
Irgendwann mal oder am Ende der Saison? Oder
Der
generell?
letzte einfach, der
Einfach der
letzte
letzte.
vor Lando Norris. Ist eine Weile her.
Ich sage jetzt
Schwer,
aber,
ne?
also ist es so lange her, dass es Lewis Hamilton war oder kam dann auch noch mal einer?
Es war nach Lewis Hamilton tatsächlich. Ich sag's euch, es war niemand Geringeres als Kevin Magnussen tatsächlich. Und zwar nach dem ersten Rennen der Saison 2014. Dort wurde er ja, was? Ich glaube, ja, Daniel Ricciardo wurde disqualifiziert und die beiden McLaren-Piloten, Kevin Magnussen und Jenson Button, wurden damals noch hochgestuft. K-Mag war Zweiter, Jenson Button war Dritter und somit lag Kevin Magnussen tatsächlich auf Platz 2 der Gesamtwertung damals auch. Ja, unnützes Wissen, das ihr hier ansammelt. Schön blöd. Schön, dass ihr es trotzdem macht. Danke. Ja, wie gesagt, traumhaftes Wochenende von McLaren auf jeden Fall. Nicht ganz perfekt, dafür hätte der Doppelsieg hergemusst. Ich meine, er wäre drin gewesen, hätte man bei Oscar Piastri anders entschieden. Strategisch. Ich denke, ein Undercut wäre da definitiv möglich gewesen. Und hätten sie ihn gemacht, bin ich überzeugt davon, dass Oscar Piastri Platz 2 geholt hätte.
Ich habe übrigens noch ein interessante Statistik auch noch on top, die ist auch
Sehr
sowohl
gut.
Piastri als auch McLaren. Und zwar ist Piastri durch seinen vierten Platz tatsächlich der Topscorer über die letzten fünf Grand Prix
Ja.
gesehen. Der hat nämlich 92 Punkte geholt. Also,
Irre, ne?
ja, es ist irre, ja. Also, nicht so schlecht, der Junge.
McLaren auf dem Vormarsch und ich denke wirklich, das wird im Laufe der kommenden 9 Rennen noch echt ein Husarenritt und zwar in beiden
Oh
WM-Wertungen.
ja, oh ja.
Come on. Aber ja, wenn wir von WM-Wertungen sprechen, dann kommen wir um Red Bull und Max Verstappen nicht herum.
So
Das
sieht's
ist
aus.
tatsächlich die letzte Mannschaft, die uns noch übrig bleibt. Sprechen wir
Ja.
nochmal darüber.
Max Verstappen, Quali 2, Rennen 2, Perez Quali 5, Rennen 6. Ich gebe Max Verstappen tatsächlich 10 von 10 Punkten und
Nice.
Perez 7 von 10 Punkten. Bei Verstappen ist es so, ich glaube, dass Perez eine solide Performance hingelegt hat. Perez hat ja auch so ein bisschen Setup-Tests machen mussten während
Oh
des
ja,
Rennens. Du gehst
genau.
bestimmt gleich nochmal drauf ein. Insofern hat er da wirklich besser abgeschnitten, als man das jetzt erstmal vermuten könnte. Für sich persönlich hat er jetzt auch ein sehr gutes Ergebnis im Vergleich zu den vielen letzten Grand Prix nach Hause gefahren. Aber trotzdem, ich glaube, Verstappen ist weiterhin auch, ja, so viel stärker, als es eigentlich der Red Bull hergibt gerade. Dementsprechend, ich würde dann nochmal die 10 von 10 auspacken. Ich glaube, es wird auch in Zukunft sehr schwierig, das Ganze noch einigermaßen neutral und objektiv zu sehen. Denn ja, das Gefälle zwischen den beiden ist halt so fluide auch, weil Perez halt zu seinen Leistungsschwankungen neigt, dass man halt nie so richtig weiß, wo der Red Bull selber eigentlich so wirklich steht.
Ja.
Dementsprechend, also ja. Und Perez 7, ja, also einfach darin begründet, dass er eine grundsolide Vorstellung gegeben hat. Wie gesagt, ich halte ihm zugute, dass er da so ein bisschen was ausprobieren musste hinsichtlich der Abstimmung und dann auch nicht ganz mit den Leuten vor ihm kämpfen konnte, namentlich Charles Leclerc und die beiden McLaren. Ja.
Tja, ich sehe es relativ ähnlich, aber da ein bisschen anders. Ich gebe Max Verstappen keine 10 tatsächlich, ich gebe ihm nur 9, in Anführungsstrichen. Sergio Perez kriegt dafür einen Punkt mehr als bei dir. Ich gebe Sergio Perez 8 Punkte. Und die Leistung von Sergio Perez fand ich tatsächlich auch wirklich sehr, sehr ansprechend insgesamt. Vor allem seine Qualifying-Leistung. Das war ja so die Achillesferse in den letzten, naja, mittlerweile anderthalb Jahren fast schon. Da waren die größten Schwankungen drin. Er hat es in Sandford super gemacht. Platz 5 ist in dem Auto, sage ich mal, das jetzt definitiv nicht das Beste ist. Und für Sergio Perez wirklich eine sehr, sehr gute Leistung einfach. War echt absolut in Ordnung. Was er im Rennen da gezeigt hat, war auch über weite Strecken gut. Er hat sich dann gegen Carlos Sainz nicht mehr verteidigen können. Aber auch erst nach einem wirklich langen und harten Kampf. Also der Kampf zwischen Perez und Sainz war eines meiner Highlights im ganzen Rennen.
Ja.
Da musste Sainz aber auch wirklich alle Tricks auspacken, um da an Perez vorbeizukommen. Richtig schönes, ansehnliches Duell. Ist immer ein bisschen schade, wenn Perez die geilen Duelle verliert jedes Mal. Auch gegen Alonso in Brasilien letztes Jahr zum Beispiel fällt mir da ein spontan.
Ja.
Gegen Verstappen natürlich sowieso hier und da.
Aber er kann ein spannendes Racing, das muss man schon mal sagen.
Er kann das. Ja. Und was ich ihm anrechne, und da kommen wir jetzt mal vielleicht ganz kurz auf dieses Setup-Experiment zu sprechen. Er ist ein sehr windschlüpfriges Setup gefahren, also sehr wenig Abtrieb insgesamt. Max Verstappen, das genaue Gegenteil. Die haben sich da wirklich in relativ extreme Richtungen bewegt, beide. Einfach, um zu testen, was so passiert. Ganz ähnlich übrigens wie die Mercedes-Piloten auch. Du hast das vorhin ja schon mal angesprochen. Und Perez nimmt das einfach hin, ja, leise. Er kritisiert das Team nach außen nicht. Und das finde ich halt wirklich gut. Wir haben es bei Esteban Ocon vorhin gehabt, der meckert und mosert am Funk immer rum. Perez sehr selten und sehr punktuell, wenn er sagt, ey Leute, und das war in Sandford übrigens auch der Fall, er ist, glaube ich, durchs Q1 nur gekommen, das war nämlich da, wo ihn Lewis Hamilton behindert hat, er hat ihm seine zweite schnelle Runde kaputt gemacht, er musste dann noch einen weichen Reifensatz hernehmen, um durchzukommen, das hat sein Renningenieur dann lobend auch erwähnt und er meinte dann, ey ja, alles gut, ich bin jetzt durch, aber sorry, wir mussten jetzt einen extra Reifensatz nehmen, das geht gar nicht. Und er hat da in einem sehr entschiedenen, strengen Ton nochmal darauf hingewiesen, dass doch bitte die Stewards sich mal des Vorfalls annehmen sollen und Lewis Hamilton vielleicht tunlichst bestrafen. Was ja dann auch passiert ist, das ist aber so das, was von Sergio Perez am Funk kommt. Und er ist ja wirklich Südamerikaner, man würde denken, Temperament und Leidenschaft und Emotionen. Ist er sich ja auch, aber halt nicht im Job. Ja? Wenn er im Auto sitzt, ist er ein sehr, sehr kühler Kopf und er schützt das Team immer, egal wie viel Kritik da auf ihn einprasselt. Und das rechne ich ihm wirklich insgesamt ganz hoch an. Das hat jetzt mit der Wertung hier gar nichts zu tun, aber wollte ich mal gesagt haben, bei all der Kritik, die wir da wirklich an Sergio Perez immer äußern, er ist ein wahnsinnig loyaler Pilot und Mensch einfach. Und das ist echt cool. Vielleicht gebe ich ihm deshalb auch doch ein Pünktchen mehr, als ich dachte. Aber 8 Punkte hat er sich meiner Meinung nach trotzdem verdient, glaube ich, wirklich. War eine sehr, sehr gute Leistung in Sandford. Bitte weiter so und zum Heimspiel in Mexiko bitte in Höchstform. Vielleicht mit der Siegchance.
Das sieht ja auch gerade sehr gut aus.
Warum kriegt Perez 9 Punkte? Wollte ich noch ganz kurz gesagt haben. Ja, Platz 2. Max Verstappen, was habe ich gesagt? Ich kann auch schon nicht mehr reden. Nee, Max Verstappen meine ich.
Ja.
Platz 2 im Quali, Platz 2 im Rennen. Und das auch noch zu Hause, ja, vor seinem Heimpublikum. Das hat sicher sehr, sehr weh getan. Auch er war aber wirklich überaus fair, auch im Cooldown-Room dann nach dem Rennen, gut gelaunt, hat irgendwie Sprüche noch hier, hat dem Lando Norris kleinen einen Spruch gedrückt, so, Wheelspin, war, zwinker, zwinker, so, vielleicht darauf angespielt natürlich, so, ihm einen reingedrückt, dass Lando Norris am Start verloren hat, aber Ich denke, er weiß, was Sache ist. Er hatte keine Chance an diesem Wochenende und das hat auch fair anerkannt. Er hat nicht das Maximum rausgeholt. Und das Maximum bei Verstappen ist Grundvoraussetzung für eine 10. Vielleicht werden wir uns davon verabschieden müssen, wenn das Auto wirklich nachhaltig schlechter ist als der McLaren. Aber noch halte ich diesen hohen Maßstab an an Max Verstappen und dementsprechend kriegt er nur 9 Punkte von mir. Ich denke, das kann er verschmerzen.
Glaube ich auch. Ja, dann sind wir am Ende der Episode angekommen. Jetzt könnt ihr natürlich uns gerne in die Kommentare schreiben, was eure Wertungen waren. Wer hat euch besonders beeindruckt, wer hat euch besonders enttäuscht? Und wir können uns natürlich auch schon mal freuen auf in wenigen Tagen den großen Preis von Italien in Monza.
Bella Italia.
Ja, genau. Das wird sicherlich cool und das wird sicherlich auch alle Ferrari-Fans freuen. Erstens, weil Ferrari da immer mit einer besonderen Spezifikation antritt und immer wesentlich schneller unterwegs ist, als es die aktuelle Form normalerweise zeigt. Und
ja.
Ich habe gehört, die wollen mit einem schwarzen Ferrari antreten.
Oh, ja? Aber
Wir sind ja auch schon sehr enttäuscht worden vom blauen und vom gelben Ferrari. Das waren immer so ein paar Kleckse drauf. Und dann am Ende hatten die Fahrer dann halt einen Overall, der die jeweilige Farbe hatte. Also ich hoffe, sie würden jetzt mal sich was trauen. Wobei ein schwarzer Ferrari, das sieht schon nach Trauerveranstaltung aus. Also ich weiß nicht.
Das ist der Geheimplan. Also A, sieht die schwarze Merch-Kollektion super aus tatsächlich. Und B, schrubben die einfach alle Lack ab. Dann ist das Auto relativ leicht, dann können sie mit Ballast spielen, weißt du? Sie verkaufen das nach außen hin als Design-Feature, aber insgeheim ist es das Ding, um ein bisschen mit Ballastgewicht spielen zu können und dann, zack, gleich eine halbe Sekunde gefunden, Doppelsieg und alles ist gut. Nein, so wird es natürlich nicht laufen. Wir erzählen euch aber sehr bald, in wenigen Tagen schon, in unserer ausführlichen Vorschau auf den großen Preis von Italien.
Ja.
Alle Neuigkeiten, die es da so zu erzählen gibt, dass Kimi Antonelli als Italiener beim Heimspiel ausgerechnet seine erste Ausfahrt in der Formel 1 haben wird. Das wisst ihr bereits, das haben wir schon in der letzten Folge, glaube ich, kommuniziert. Es ist definitiv bestätigt worden, auch heute, also das wird passieren. Wahrscheinlich wird er auch als künftiger Mercedes-Pilot dort verkündet. Aber wie gesagt, mehr zu Italien, mehr zu Monza in einer separaten Episode. Für heute soll es das gewesen sein, oder?
So sieht's aus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Macht es gut. Ciao.